Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit dem Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, mit Professor Frank Basner. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Manchmal kriegt eine Sendung ja tagesaktuell einen neuen Dreh. Wir haben diesen Terroranschlag von Straßburg auf dem Weihnachtsmarkt. Haben Sie mit sowas gerechnet? Ist der Terror zurückgekommen nach Frankreich oder war er nie wirklich weg?
Die Bedrohung war sicherlich nie weg. Ich meine, wir wissen alle, dass es einfach eine Menge von sogenannten Gefährdern gibt. Das ist in Deutschland übrigens nicht anders. Von daher kann man nur allen Sicherheitsbehörden immer danken, wenn sie präventiv so gut sind, dass sie das eben oft ja auch verhindern können. Nun ist es wieder passiert. Vorhersehbar war das im Einzelnen nicht, aber die Bedrohung ist einfach da.
Also was wir bislang wissen, 3 Tote, einige Schwerstverletzte und, was sehr beunruhigend ist, ein Täter, der nach wie vor auf der Flucht ist, offenkundig.
Er ist auf der Flucht, einer der Täter eben, wie viele andere auch, die vorher schon bekannt waren, Polizei bekannt waren, durch viele Straftaten schon aufgefallen waren, von dem man auch wusste, dass er sich radikalisiert hat, wie man sagt, also offensichtlich bereit war, auch große, tötende Straftaten zu begehen. Das ist beunruhigend. Andererseits kann man nicht die große Menge von Gefährdern alle präventiv in Haft nehmen. Das geht schlicht und ergreifend nicht.
Menschen neigen ja aus guten Gründen dazu, zu verdrängen. Wenn eine Bedrohung erstmal nicht mehr so akut und aktuell ist, dann wird's nach hinten geschoben. Wie schätzen Sie das bei den Franzosen ein? War das da auch so? Oder haben die diese tägliche oder fast tägliche Bedrohung in ihrem Alltag gespürt?
Also alles, was man sich, glaube ich, dazu als normal vorstellen kann, ist ja, dass man in der Tat das verdrängt. Es geht nicht anders. Man kann nicht in täglicher Angst leben. Es mag sein, dass es Stadtviertel gibt, vielleicht auch da, wo eben diese Taten selber passiert sind, wo die Menschen doch auch im Alltag noch diesen Schreckmoment haben oder das Bedrohungsgefühl haben. Ansonsten könnten wir aber, glaube ich, in unseren Städten vor allem nicht gut leben, wenn man dauernd mit dieser Angst umgehen müsste.
Wobei, was die Franzosen angeht, in Paris in jedem Fall, aber auch in vielen anderen französischen Städten, dieses Sicherheitsaufgebot ja schon massiv verstärkt worden ist in den letzten Jahren.
Ja, die Sicherheitsstufen sind erhöht worden. Es herrschte ganz lange Ausnahmezustand, der ist dann irgendwann aufgehoben worden. Wir sehen in allen Bahnhöfen bewaffnete Militärs mit langen Schusswaffen patrouillieren, einfach um den Eindruck auch zu erwecken, dass der Staat präsent ist, dass man versucht, Sicherheit zu garantieren. Und doch wissen wir alle, dass es im Detail eben doch nicht immer gelingt, die Taten zu verhindern.
Sehen wir jetzt auch, nachdem offenkundig auch diese Tat einen islamistischen Hintergrund hat, zunehmende Ressentiments gegen Menschen, die damit in Verbindung gebracht werden können?
Diese Ressentiments sind, glaube ich, schon länger da. Also ich glaube nicht, dass dieser Anschlag jetzt in Straßburg da grundsätzlich etwas ändert. Natürlich wird politisch auch die Rechte vor allem versuchen zu sagen, bitte, ich habe es immer gesagt, da seht ihr mal wieder, man muss viel mehr gegen diese potenziellen Gefährder tun. Das wird versucht werden. Ich glaube aber nicht, dass der Durchschnittsfranzose, wenn es den irgendwo geben sollte, nun seine Meinung grundsätzlich ändert. Denn wir wissen, alle Taten sind auch immer Einzeltaten. Es ist nicht so, dass nur weil einer, der meinetwegen aus einem gewissen Land mit seiner Familie mal eingewandert ist, nun stellvertretend für alle aus diesen Herkunftsländern stehen kann.
Macron hat spät reagiert, auf die Gelbwestenbewegung in seinem Land. Was er da am Montagabend im Fernsehen verkündet hat, war das ein taktisch kluges Angebot oder war das eine Bankrotterklärung?
Bankrotterklärung auf keinen Fall. In der Medienberichterstattung wird ja immer abgehoben auf die sozialen Wohltaten, die er da versprochen hat. Das sind auch Wohltaten, in der Tat, aber wiederum auch nichts Überraschendes insofern, als er viel davon schon in seinem Wahlprogramm angekündigt hatte. Also zum Beispiel diese sogenannte Aktivitätsprämie auf den Mindestlohn draufzuzahlen, steuerfrei seitens des Staates. Es sind ja nicht die Unternehmen, die höhere Mindestlöhne zahlen sollen, sondern der Staat gibt eine Prämie für die, die aktiv sind mit diesem relativ für deutsche Verständnisse hohen Mindestlohn, für viele andere zu niedrigen Mindestlohn. Er hat ja nicht nur diese Wohltaten versprochen, sondern auch angekündigt, dass er an seinem Ziel, Frankreich zu modernisieren, umzubauen, festhalten wird. Man muss die ganze Rede hören und dann sieht man, dass er überhaupt keine Bankrotterklärung macht.
Auf der anderen Seite, die Reaktionen der Gelbwestenbewegungen waren zusammengefasst, alles schön und gut, aber das reicht uns nicht. Das heißt, ab sofort ist Macron ein Getriebener, der, keine Ahnung, Woche für Woche jetzt neue Dinge liefern muss?
Das glaube ich nicht. Wenn man genau hinguckt, gibt es ja sehr unterschiedliche Reaktionen, nicht? Es gibt aus der Gelbwestenbewegung selber sehr unterschiedliche Stimmen. Eine der Sprecherinnen hat zum Beispiel gesagt, Das ist ein ernstzunehmendes Angebot. Es ist ja nicht nur ein Geschenk für gewisse Bevölkerungsgruppen, es ist ja auch ein Gesprächsangebot. Und die hat zum Beispiel gestern gesagt, wir müssen jetzt aus unserem Bewegungsmodus rauskommen, wir müssen eine wirkliche politische Stimme werden und in Dialog eintreten. Und den hat Macron ja auch angeboten. Er hat eine ganze Reihe von Maßnahmen, sehr konkrete Dinge angekündigt, die jetzt umgesetzt werden. Gleichzeitig sieht man auch, dass die Unterstützung der Bevölkerung für diese Gelbwesten stark abgenommen hat.
Okay.
Also die Mehrheit der Bevölkerung sagt schon, naja, das war schon okay, was der Präsident da versucht hat. Natürlich sagen die Rechtsextremen, Linksextremen, das reicht alles nicht, weil Macron muss weg. Aber die Mehrheit der Franzosen, die ja im Grunde auch nicht wollen, dass immer Barrikaden brennen, die haben jetzt gesagt, gut, das ist ein Angebot, lass es uns annehmen.
Also nach dem politischen Links-Rechts-Schema ist diese Bewegung ja ganz schwer einzuordnen. Also es gibt Recht, es gibt Linke, es gibt welche, die einfach nur unzufrieden sind, es gibt welche, die möglicherweise auch einen völlig neuen Staat wollen. Wie würden Sie es beschreiben?
Das Interessante und eigentlich auch unter Demokratiegesichtspunkten Schöne an dieser Bewegung ist ja, dass da Menschen sich Gehör verschaffen, die das nicht automatisch immer schon tun. Es sind nicht die Berufskrakehler, die da sind, das sind nicht die Gewerkschaftler, nur jedenfalls, es sind auch nicht Rechts- oder Linksextreme, es sind einfach Bürger. Interessanterweise vor allem aus Gebieten, die nicht favorisiert sind, also nicht Metropolregionen, sondern eher ländliche Räume. Und diese Menschen, die merken eben schrittweise, dass der Staat sich zurückzieht aus diesen Regionen. Die Anbindung an die großen Verkehrsachsen ist schlecht. Der große Verkehr klappt prima in Frankreich, TGV, da sind die 1A-Spitze, aber der Regionalverkehr ist eben nicht gut ausgebaut. Und da gibt es eben, das weiß man auch schon länger, das nimmt aber eben zu in der Tendenz, Territorien, einfach Gebiete und so weiter, große Gebiete, die sind wenig besiedelt und da zieht sich einfach der Service Public, die Daseinsvorsorge zurück. Die Krankenhäuser werden reduziert, die Ärzte sind nicht mehr vor Ort. Das ist einfach schwierig für die Menschen und die sind jetzt mal auf die Straße gegangen.
Also ein dramatisches Gefälle zwischen den großen Städten und diesem platten Land bis hin zu dem Umstand, dass es in Lothringen, im Elsass, in Südwestfrankreich quasi verlassene Dörfer gibt.
Absolut, ja. Es gibt einfach eine Tendenz, die schon lange anhält, das ist aber nicht nur in Frankreich so, in die großen Metropolregionen. Da brummt die Wirtschaft, da werden die Jobs geschaffen, da ist Innovation, da sind die großen Universitäten. Und diese Städte, nennen wir Lyon, nennen wir Bordeaux, nennen wir Nantes, Lille, wo auch immer, das sind 12, 13 Metropolregionen, denen geht's eigentlich ganz gut, aber das Umland leidet.
Wir sollten vielleicht ein paar Sätze verlieren über das Institut, dem Sie vorstehen, das Deutsch-Französische Institut in Ludwigsburg. Gibt es schon sehr lange und ist wofür da?
Uns gibt es seit 70 Jahren in der Tat, also eine Gründung noch bevor die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, von überzeugten Europäern, die Gott sei Dank alle nicht vom Nazi-Regime infiziert worden waren, also mehr oder weniger in Opposition bis hin zum Widerstand waren und die gesagt haben, wir müssen eine Plattform gründen und das gilt bis heute, um Deutsche und Franzosen ins Gespräch zu bringen.
Ein Symbol damals schon für deutsch-französische Versöhnung und Freundschaft?
Absolut, ja, das waren eben Menschen einer Generation, die in der Zwischenkriegszeit gemerkt hatten, dass es zwar Rieseninteresse gab zwischen Deutschland und Frankreich, intellektuellen Austausch wie selten zuvor und selten danach, aber sie wussten eben auch, dass diese Versöhnung nicht in der Gesellschaft verankert war. Deswegen der Versuch, das in die Breite zu bringen, in die Fläche.
Okay.
Und das machen wir heute noch. Und wenn Sie es in einem Satz haben wollen, wir sind ein außeruniversitäres Forschungs-, Dokumentations- und Beratungszentrum, was bundesweit einmalig ist und in dieser Funktion einfach seine Rolle auch hat.
Das sich wie finanziert?
Wir haben eine Mischfinanzierung. Auswärtiges Amt ist der größte öffentliche Geldgeber, das Land Baden-Württemberg und die Stadt Ludwigsburg, die wirklich für eine fast Großstadt doch erstaunlich stark uns die Stange gehalten hat. Und ein Drittel unseres Budgets sind Stiftungen, Sponsoring, Auftragsarbeit für die verschiedensten Auftraggeber, auch viele französische.
Wir wollten drüber reden, wie und warum diese Gelbwestenbewegung in Frankreich entstanden ist, A und B, warum es diese Eskalation der Gewalt gegeben hat. Ihre Erklärung?
Da muss man zwei Dimensionen unterscheiden. Es gibt eine langfristige Dimension in Frankreich, die sagt einfach, dass politische, außerparlamentarische Meinungsäußerungen legitim sind. Das hat es immer gegeben. Es gab Bauernaufstände auch in jüngerer Vergangenheit. Es gab diese Rotkäppchenbewegung in der Bretagne. Das sind so Beispiele dafür, dass so etwas existieren darf, wird auch akzeptiert von der Bevölkerung. Die sind eben traditionell relativ schnell, relativ gewalttätig. Das ist einfach so. Also es gab Bewegungen von Bauern, die haben dann vor ihrer Präfektur große Misthaufen abgeladen und dergleichen mehr. Das würde bei uns schockierend wirken. Das ist in Frankreich akzeptiert. Aber zweite Dimension, man muss natürlich auch sehen, dass gerade jetzt die Gelbwesten ein willkommener Anlass für viele Randalierergruppen waren, auch für rechtsextreme oder linksextreme Gruppen, die einfach auf Systemwechsel aus sind, sich praktisch draufzusetzen auf diese Bewegung, die ja von unten kam, aus der normalen Bevölkerung, und das für sich zu nutzen. Von daher, glaube ich, waren viele der Gelbwesten selbst schockiert, als sie gesehen haben, mit welcher Brutalität nicht nur in Paris, aber vor allem in Paris da gehandelt wurde.
Verstehe ich Sie richtig, dass dahinter letztlich auch ein tief sitzendes Misstrauen gegen staatliche Autoritäten steht?
Auch da würde ich wieder unterscheiden. Es gibt etwas, was wir in allen europäischen Ländern ja beobachten, bei uns ja nicht anders, einen schleichenden Vertrauensverlust gegenüber den Eliten, wie man so schön sagt. Das gilt für Politiker, das gilt aber auch für Manager vieler Großunternehmen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass in Frankreich ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung, erinnern wir uns an die letzten Parlamentswahlen, ja tatsächlich eigentlich einen Systemwechsel will. Ja, also praktisch Globalisierung abschaffen, Globalisierung beenden, Frankreich wieder eigene Souveränität zurückgeben, als ob man das so einfach könnte und als ob es das hier gegeben hätte. Das ist eine andere Frage, aber der Traum ist schon da. Und sowohl die Wähler von Marine Le Pen als auch die Wähler von Mélenchon, dem Linksextremen, die hatten schon bei der letzten Parlaments- und auch bei der Präsidentschaftswahl viele Stimmen auf sich vereint. Und die waren eben erstmal radikal gegen dieses gesamte System.
Wenn wir uns, Herr Basner, das Ehepaar Macron angucken, wer ist beliebter, er oder sie?
Im Moment ist es für sie nicht schwierig, beliebter zu sein, weil er so unbeliebt ist. Aber insgesamt waren die Franzosen natürlich überrascht, mal eine ganz andere Konfiguration zu haben, was so den Altersabstand angeht zwischen den beiden Ehepartnern. Also Brigitte ist insgesamt beliebt bei den Franzosen. Sie hat sich ganz geschickt da ihren Platz im Hintergrund geschaffen, aber sie ist präsent, sie tut viel für das Allgemeinwohl und die Franzosen mögen sie sehr.
Und der Umstand, dass sie deutlich älter ist als er, gibt keinen Gesprächsstoff für die alten weißen Männer?
Natürlich muss man darüber reden. Das ist ja herrlich. Und endlich ist es mal andersrum. Und es ist nicht der Mann, der sich eine Junge an Land zieht, sondern es ist endlich mal so, dass hier eine ja fast schon romanreife Liebesgeschichte erzählt wird. Der junge Schüler, der die Schule wechselt, aber ihr geschworen hat, ich hole dich und werde dich heiraten. Das ist wie im Märchen. Und dass das dann so gekommen ist, das hat schon was.
Und dann noch ein amerikanischer Präsident, der ihr mitteilt, dass sie für ihr Alter ja noch sehr gut aussieht.
Auf dieses Kompliment hätte sie vielleicht verzichten können.
Wir wollten über den Mann sprechen, über Emmanuel Macron. Angetreten für viele als Heilsbringer, jetzt mit erbärmlich schlechten Umfragewerten. Wie konnte das dazu kommen?
Das liegt ein bisschen an der Persönlichkeit und das liegt auch ein bisschen an den Institutionen in Frankreich. Er ist ja angetreten mit einem sehr guten Bauchgefühl, das ihm nämlich sagte, diese Franzosen sind erstens mal im Grunde bereit, Dinge zu ändern im Land, weil doch lange schon das Gefühl vorherrscht, naja, wir kommen nicht so richtig mit in dieser internationalen Welt, die sich verändert. Wir müssen schon ein bisschen uns am eigenen Schopfer aus dem Sumpf ziehen. Das ist ja kein neues Gefühl. Und gleichzeitig bestand ja schon lange so ein Misstrauen gegen die gewählten Volksvertreter, gegen die Elite, die in Paris alles ausklüngelt und eben diese schon eben angesprochenen, etwas verlorenen Territorien einfach vergisst und aus dem Blick verliert. Also das hat Macron bedient mit dem Stichwort Dégagisme, also alles weghauen und alles neu machen. Das hat er zum Teil eingelöst und jetzt kommt eben die Institutionenseite und gleichzeitig ist er eben doch ganz klassische Präsident geblieben.
Ja, also es muss ja was passiert sein, dass er jetzt wahrgenommen wird und das ist möglicherweise auch sein größtes Handicap als Präsident der Etablierten, der Wohlhabenden und der Reichen.
Also zunächst muss man mal sagen, wenn Sie sagen Heilsbringer, das war er ja nicht für eine sehr große Mehrheit der Franzosen. Wenn wir genau hingucken und den ersten Wahlgang zur Präsidentenwahl anschauen, da hatten wir eine Vierteilung des Landes im Endeffekt. Ja, da war Marine Le Pen sehr stark mit ihrem Anti-Europa- Antisystem-Ansatz. Da war die radikale Linke sehr stark mit Mélenchon, der auch einen Systemwechsel eigentlich wollte. Das haben viele junge Leute auch gewählt. Das war keine Minderheit, das waren viele. Und dadurch, dass Marine Le Pen eben im zweiten Wahlgang dann zur Wahl stand gegen Macron, das hat ihm dann natürlich die Stimmen gebracht. Aber sie hat ja immerhin 34% bekommen. Das ist ja auch nicht ganz ohne. Von daher das Heilsbringer-Dasein, das haben vor allem die Nicht-Franzosen so gesehen. Gerade in Deutschland war man ja heilfroh, dass da was passierte. Also von daher ist das kleines Heilbringerchen schon für viele Franzosen. Und da hat er eben etwas getan, was vielleicht im Rückblick sich als strategischer Fehler erweist. Er hat als eine der ersten Maßnahmen die Vermögensteuer abgeschafft. Das klebt ihm jetzt immer noch am Frack. Du bist der Präsident der Reichen.
War ein zweiter Fehler von Macron, viel zu spät auf die Gelbwestenbewegung reagiert zu haben?
Das glaube ich eigentlich nicht, weil was wollen Sie machen? Sie haben einen Plan und er hat wirklich einen Masterplan, um seine Reformpolitik umzusetzen. Es ist ja nicht, ich regiere nach Meinungsumfragen, ganz bewusst nicht. Und das ist ja auch gut so. Wenn er jetzt nach dem ersten Aufwallen sofort reagiert hätte, dann wäre das ja eine Einladung gewesen, immer wieder mal zu protestieren. Und da hätte man sofort wieder eine andere Kehrtwendung gehabt. Also von daher hat er gewartet, ob sich's beruhigt, hat sich nicht beruhigt und dann musste er reagieren.
Wie oft, Herr Basner, kommen Sie nach Frankreich?
Regelmäßig, sowohl beruflich als auch privat. Ich bin also nicht wöchentlich, aber dann doch immer wieder, auch für kurze Aufenthalte, sei es in Paris, sei es in anderen Regionen. Man darf nicht nur nach Paris fahren, das ist wichtig, das haben wir, glaube ich, alle verstanden jetzt. Von daher ist mir Frankreich in der Fläche doch sehr vertraut.
Private Verbindungen auch in die Fläche?
Ja, ich meine, ich habe in meinem Leben das Glück gehabt, in verschiedenen europäischen Ländern zu leben, eben auch in Frankreich. Wir sind jetzt auch von der Familie her sehr stark verwurzelt im Südwesten Frankreichs, sind da regelmäßig. Von daher ist es eine zweite Heimat, wenn es sowas überhaupt gibt.
Wie nehmen Sie Frankreich aktuell wahr? Als ein Land des Umbruchs, als ein Land, das große Veränderungen gerade erlebt?
Es ist viel Beunruhigung da, es ist viel Unsicherheit da. Deswegen war ja auch die Wahl von Macron so ein zwiespältige Sache. Auf der einen Seite sucht man natürlich einen neuen De Gaulle, der den Leuten sagt, wo es lang geht, der integer ist, der eine Richtung vorgibt und der ansonsten seinem Volk auch vertraut. Das ist die eine Seite von Macron. Die andere ist eben, dass das Land tief gespalten ist und gar nicht mehr so in rechts-links, das kann man gar nicht mehr so einfach sagen, sondern eher in Gruppen, die sagen, die gesamte Tendenz, die die Welt so einnimmt, Stichwort Globalisierung, ist uns nicht recht, wir wollen das irgendwie stoppen, wie auch immer das gehen mag. Und die anderen sagen eben, wir passen uns an, wir sind gut, wir sind ein tolles Land, wir haben alle Potenziale und wir wollen, dass wir uns modernisieren. In unseren Institutionen, wir müssen demokratischer werden, in unseren Unternehmen, wir müssen wettbewerbsfähiger werden. Das ist ein gespaltenes Bild und das zusammenzufügen ist schwierig.
Wie schätzen Sie die wirtschaftliche und die soziale Situation in Frankreich ein?
Frankreich ist vielleicht noch mit Italien und Deutschland die drei Länder sind die einzigen in Europa, die noch so eine komplette Wirtschaft haben, wo also eigentlich alle Sektoren bedient werden, wo man sich nicht spezialisiert hat. Richtig ist aber auch, dass Frankreich in seinem produktiven Sektor, also im industriellen Sektor, seit vielen, vielen Jahren immer Anteile verloren hat. Es ist also viel stärker tertiärer Sektor, Dienstleistungssektor als zum Beispiel Deutschland oder auch Italien. Und das schwächt natürlich das Land insgesamt. Ein Importüberschuss gegenüber dem Export, das heißt Handelsbilanzdefizit schon lange. Und das ist schwierig. Früher ging es dann über den Preis, da hat man den Franc abgewertet gegenüber der D-Mark, dann war das wieder ausgeglichen. Das geht alles nicht mehr mit dem Euro. Und von daher ist schon ein Handlungsbedarf. Die französische Industrie und Wirtschaft insgesamt hat alles Potenzial. Sie haben tolle Unternehmen, tolle Startups. Aber es gibt viel zu tun, um so etwas zu schaffen wie den Mittelstand, der krankt erfahrungsgemäß.
Frankreich hatte ja auch das Problem der Jugendarbeitslosigkeit. Ist das besser geworden?
Nein, das ist immer noch so, dass es Regionen, das ist dann von Region zu Region sehr unterschiedlich, gibt, wo junge Menschen sehr schwer den Übergang in die Berufswelt finden. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Arbeitskräftemangel. Man darf nicht so tun, als gäbe es in Frankreich keine offenen Stellen. Da gibt es eine Menge offene Stellen, aber eben in zum Teil harten Jobs wie Gastronomie, Hotellerie. Das sind einfach schwere Jobs und das nehmen viele junge Menschen dann nicht an, entweder weil sie nicht können oder nicht wollen, weil sie irgendwie anders sich durchkämpfen, weil sie versorgt werden. Es ist aber so, ja, dass zum Beispiel im Berufsbildungsbereich viel geschehen müsste in Frankreich, um die handwerklichen Berufe zu fördern.
Wie groß ist das Aggressions- und Gewaltpotenzial bei gerade diesen Jugendlichen, die zum einen keine Perspektive haben, was ihre Zukunft angeht, und zum anderen möglicherweise einen Migrationshintergrund haben?
Auch das ist kein neues Phänomen in Frankreich. Wir erinnern uns alle 2005, als die sogenannten Banlieues, diese schwierigen Vororte, vor allem der städtischen Großräume, explodiert sind geradezu. Es ist richtig, dass es Stadtviertel gibt, wo man so eine Art kumuliertes Handicap hat. Keinen Zugang zu guter Bildung, keinen Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten, wenig Möglichkeiten der Ausbildung, weniger Zugang zu medizinischer Versorgung. All das schafft Aggression.
Das deutsch-französische Verhältnis, das Verhältnis auch von noch Angela Merkel und Emmanuel Macron, wie würden Sie es einschätzen?
Das Interessante bei diesen Spitzenpaaren, die wir da haben, seit Adenauer und de Gaulle, ist ja, dass ganz oft am Anfang auf der persönlichen Ebene, davon will ich mal erst zunächst reden, einfach Unverständnis da war. Man ist sehr verschieden, man weiß, dass man in verschiedenen Systemen lebt, man kennt das andere System in der Regel schlecht. Also es gibt immer so eine Gewöhnungsphase. Das war bei Chirac nicht anders, das war bei Kohl nicht anders, das war bei Schröder nicht anders. Erinnern Sie sich, Schröder wollte mit Tony Blair Europa revolutionieren, ja. Hat dann irgendwie gemerkt, oh, die Engländer sind doch ein bisschen kompliziert, Chirac ist vielleicht nicht ganz uninteressant. Jetzt, was Merkel und Macron angeht, haben wir ein großes Glück aus deutscher Perspektive, weil Macron und seine gesamte Regierungstruppe eine Deutschlandkompetenz hat, wie wir es noch nie gesehen haben in Frankreich. Da sprechen sehr viele Deutsch, haben in Deutschland gelebt, wissen wirklich, was los ist in Deutschland. Also eine Öffnung, die wirklich einmalig ist. Von daher sollte aus deutscher Perspektive die Gelegenheit nicht verpasst werden.
Warum hat es dann vor diesem Hintergrund so wenig Unterstützung gegeben für die Reformvorschläge von Macron? Aus Deutschland?
Auf die Frage hätte ich auch gern eine Antwort. Es ist einfach so, dass eigentlich die deutsche öffentliche Meinung, was alle Umfragen zumindest nahelegen, darauf wartet, dass von deutscher Seite eine mutige und auch ein bisschen zukunftsweisende Antwort kommt. Wahrscheinlich ist es die Angst vor der AfD, wahrscheinlich ist es die Unsicherheit in der Umsetzung der Macronschen Vorschläge, die gehen ja zum Teil sehr weit. In Deutschland herrscht im Moment so ein bisschen Politik als Verwaltung eigentlich vor. Jetzt hat ja Angela Merkel geantwortet, es gibt diese Meseberger Beschlüsse, da steht ja viel drin, aber das ist nicht so richtig als leuchtendes Zukunftsvision präsentiert worden, sondern es ist eher so ein kleines Trippelschrittchen nach dem Motto, was machbar ist, können wir dann vielleicht auch so gerade tun. Enthusiasmus sieht anders aus.
Nun ist Frau Merkel vielleicht früher als manche denken dann doch irgendwann Geschichte und dann kommt Annegret Kramp-Karrenbauer, jetzt die neue CDU-Vorsitzende, vielleicht auch die neue Bundeskanzlerin. Sie haben sie, glaube ich, auch schon erlebt. Wie schätzen Sie sie ein?
Ich habe sie mehrfach erlebt, als Ministerpräsident des Saarlandes, auch als Kulturbevollmächtigte in deutsch-französischen Beziehungen. Das ist so ein Posten, der wandert von Bundesland zu Bundesland. Das hatte sie aktiv inne. Sie hat diese Frankreich-Strategie für Saarland ausgerufen. Davon kann man halten, was man will. Auf jeden Fall ist es mal eine große Affinität zu Frankreich, eine Öffnung zu Frankreich. Sie hat auch mit dem damaligen Premierminister viel gearbeitet. Also von daher, denke ich, ist die Offenheit da, es ist ein Verständnis da. Im Saarland sowieso, klar, aus historischen Gründen. Von daher bin ich mal ganz zuversichtlich, dass zumindest, wenn die Beraterumgebung dann auch entsprechend eingestellt ist, man vielleicht einiges bewirken kann.
Hat sie auch die Qualität und das Standing, das alles nach vorne zu bringen?
Der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin hat Macht, ja. Aber ist ja auch nicht alleine. Von daher denke ich, muss man immer ein bisschen größer zusammendenken. Die Impulse kommen natürlich von denen, die die größte Verantwortung haben. Warum soll sie nicht in dieses Amt hineinwachsen, wie andere auch hineingewachsen sind? Aber ich denke, es kommt wirklich auch darauf an, wie die großen Parteien in die Wahlkämpfe gehen, ob in Wahlkämpfen das Thema Europa, denn darum geht es ja im Endeffekt. Wer Deutschland Frankreich sagt, sagt Europa, das darf man halt nie vergessen. Die Frage, wie mutig gehen die Parteien mit dem Europathema in Wahlen, das werden wir 2019 sehen. Wir werden auch sehen, welche Europa-Interpretation im Europawahlkampf eigentlich vorgetragen wird. Und da wird sich viel entscheiden.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Unser Gast heute Vormittag in Leute ist der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts, Professor Frank Basner. Wir haben vor wenigen Minuten auch zu unserer großen Überraschung und zu unserem Erstaunen diesen O-Ton aus dem baden-württembergischen Landtag gehört, wo zwei AfD-Abgeordnete von der Polizei abgeführt wurden. Haben Sie sowas schon mal mitgekriegt oder erlebt oder gehört?
In Baden-Württemberg nicht, aber ich erinnere mich gut an Szenen aus dem Sächsischen Landtag, wo die NPD ja auch eine Zeit lang vertreten war. Da gab es das öfter, reihenweise. Also ganz neu ist okay. Das nicht.
Also NPD spielt heute nicht, zumindest parlamentarisch, nicht mehr die Rolle dafür, die AfD. Hatten Sie mit AfD-Leuten zu tun in der Vergangenheit, qua Funktion und qua Job?
Ja, wir machen ja regelmäßig Informationsreisen für ganz verschiedene Personengruppen, darunter auch Journalisten. Waren vor kurzer Zeit in Berlin mit einer französischen Gruppe, haben dort den Fraktionsvorsitzenden der AfD im Berliner Senat gesehen, mit dem konnte man diskutieren. Das war so ein Beispiel für einen zwar strengen, konservativen und ein bisschen, wie soll man sagen, nach rückwärts orientierter Vertreter, aber ansonsten ein diskussionsfähiger Mensch. Das ist aber nicht bei allen Abgeordneten so und in Frankreich bei Front National schon gar nicht.
Wie haben Sie da Leute erlebt, die dem Front National nahestehen?
Da haben wir verschiedene, ich will mal sagen, Vertreter dieser Partei gesehen und da ist es schon so, dass sie einfach auf einen tiefen Hass stoßen.
Hass worauf?
Hass vor allem bei Menschen, die eigentlich gebildet sind, wo man eigentlich sagen kann, naja, die haben studiert, die haben sich beschäftigt mit der Welt, eigentlich könnten sie auch differenzierter urteilen, tun sie aber nicht. Und der Hass ist ganz eindeutig gegen alles, was fremd ist, gegen alles, was ausländisch aussieht. Und da haben sie natürlich auch ganz stark immer im zweiten Satz sofort das Thema Islam. Das ist in Frankreich gerade bei der Rechten sowas von emotional negativ besetzt, dass man da kaum rauskommt.
Gut, ich will das nicht entschuldigen, aber es hat natürlich fürchterliche islamistische Anschläge auch in Frankreich gegeben.
Ja, islamistischer Terror ist eine Realität. In Deutschland, in Frankreich, in vielen anderen Ländern. Das ist richtig. Und es ist auch richtig, dass Frankreich lange Zeit mit seinem Ansatz der Laizität, wo Religion im öffentlichen Raum keine Rolle zu spielen hat, das Thema eigentlich weggedrückt hat. Das heißt, der Dialog mit verschiedenen Religionsgruppen ist in Frankreich traditionell noch schwieriger als bei uns, weil so etwas wie Kirchen einen ganz anderen Platz haben, abgesehen von Elsass-Lothringen. Und deswegen auch dieser durchaus existierende Islamrat nicht den Stellenwert hat, den er haben könnte, um einfach dafür zu sorgen, dass es einen innereuropäischen Islam geben könnte.
Welchen Hass haben Sie in Italien erlebt?
Wir waren kürzlich mit einer anderen Gruppe in der Tat in Italien, haben auch da Vertreter der Lega getroffen. Also auch eine Partei, die ja als fremdenfeindliche Partei gestartet ist und es im Kern bis heute eigentlich noch ist. Da hatten sie kurioserweise genauso einen angestauten Hass gegen Immigration. Aber da in Italien eben das Thema der Muslime nicht so hoch ist, sondern wir hier vor allem eine massive Einwanderung aus Schwarzafrika haben, da ging es einfach nach dem wirklich fürchterlichen Automatismus, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Das ist ganz entsetzlich, aber wir haben ähnliche Hassausbrüche gesehen, aber eben gegenüber einer anderen Gruppe.
Konnten Sie dagegen argumentieren?
Man kann vor allem fragen, wie man denn damit umzugehen gedenkt. Denn jetzt sind einfach mal 600.000 Menschen im Land. Die kann man faktisch nicht so schnell abschieben. Selbst wenn man die Grenzen dicht macht, sind ja da 600.000 Menschen. Und ich habe dann gefragt, macht ihr das, was ihr früher gemacht habt in Italien, nämlich eigentlich irgendwann die Regularisierung vorantreiben? Mitnichten, war die Antwort.
Okay. Herr Basner, würden Sie gerne mit Theresa May tauschen?
Überhaupt nicht, natürlich. Sie ist in einer ganz schwierigen Situation. Und was Europa angeht, hat ja schon de Gaulle immer gesagt, traut diesen Briten nicht über den Weg. Aber nochmal jetzt zur Theresa Mays Situation. Wir haben einfach daraus gelernt, dass ein Referendum nicht unbedingt das auf Dauer demokratischste Instrument ist, um Dinge zu entscheiden. Weil da oft über was abgestimmt wird, was gar nicht gefragt ist. Natürlich wünschen sich jetzt viele ein erneutes Referendum, aber ob es das geben wird, steht in den Sternen.
Also wir wissen Stand jetzt nicht, wie lange Frau May noch Ministerpräsidentin bzw. Premierministerin ist. Kann sein, wenn dieses Misstrauensvotum durchgeht, dass sie sehr schnell weg ist vom Fenster. Wäre nicht ein guter Abgang zu sagen, ich trete zurück, erstens, und zweitens, in dieser extrem verfahrenen Situation sollen die Leute nochmal abstimmen?
Ja, das klingt vernünftig. Und wenn ich irgendwas zu sagen hätte, würde ich es auch raten. Aber ich habe nichts zu sagen in der ganzen Sache. Von daher weiß ich nicht, ob die Weisheit der möglicherweise dann Regierenden groß genug ist, um das zur Befriedung nochmal anzubieten. Jedenfalls ein ungeordneter Brexit wird keinem nutzen.
Also Europa in ganz schwierigen Zeiten, in schwierigen Fahrwassern. England ist das eine, Großbritannien, wie es da weitergeht. Italien auch ein Problem, das noch längst nicht gelöst ist.
Wir haben eigentlich nur Probleme, das ist völlig richtig. Von daher fallen wir einfach immer auf die banale Tatsache zurück, dass Deutschland und Frankreich die beiden Länder sind, die einfach zusammenhalten müssen und zumindest die Richtung vorgeben. Man muss ja nichts diktieren, um Gottes Willen. Es gibt sehr viele Mitgliedstaaten, die das nicht wollen, dass Deutschland und Frankreich irgendetwas diktiert. Aber wenn die sich nicht zusammenraufen und einen Weg zeigen, über den man weiter nach vorne kommt, dann wird sich gar nichts bewegen.
Gibt Leute, die sagen, der deutsche Einfluss, was Europa angeht, ist in den letzten ein, zwei Jahren deutlich zurückgegangen. Hängt auch mit dieser extrem schwierigen Zeit nach der letzten Bundestagswahl zusammen. Wie sehen Sie das?
Das kann man so sehen und trotzdem ist es ja so, dass bei einer schwachen Kommission Deutschland einfach Gewicht hat durch seine Größe, durch seine Stimmenanzahl, durch seine Anzahl von Abgeordneten im Parlament, im Europäischen Parlament, durch seine Wirtschaftskraft. Von daher eigentlich ist Deutschland gut beraten, diese europäische Karte wieder zu spielen. Man kann allen Parteien eigentlich nur raten, sich des europäischen Themas positiv anzunehmen, weil alle Untersuchungen zeigen, dass die Menschen eigentlich mehrheitlich, großmehrheitlich für dieses Europa einstehen.
Sie haben Hoffnungen für die Zukunft Europas oder sehen Sie Europa den Bach untergehen?
Ich bin Optimist.
Sind Sie Optimist auch, was die deutsch-französischen Beziehungen angeht, möglicherweise in einer neuen personellen Spitzenposition?
Absolut, denn wie gesagt, alle haben gelernt, egal woher sie kamen, egal wie sie vorbereitet waren darauf, dass mit Franzosen im Endeffekt etwas möglich ist. Man muss die Gelegenheit bloß ergreifen.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.